Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen, für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was Selbstführung ist und weshalb sie so wichtig ist. Und genau deshalb habe ich mir zu diesem Thema heute auch nochmal eine Gästin eingeladen, und zwar Joanna Breitenbach. Joanna ist Anthropologistin und Sozialunternehmerin. Sie hat mehrere Sozialunternehmen gegründet und auch mehrere Bücher geschrieben. Und eins, was vermutlich viele von euch kennen, ist New Work Needs Inner Work. Und genau darüber sprechen wir auch heute, nämlich über Joannas Weg von Inner Work, wie die Transformation bei Better Place Lab hin zur Selbstorganisation verlaufen ist und wie sie im Team Inner Work leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 63. Und damit herzlich willkommen im Leadership to Go Podcast. Ich habe ja eben schon im Intro gesagt, dass ich Joanna heute hier zu Gast habe, und herzlich willkommen, Joanna.
Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass du zugesagt hast und du dir jetzt Zeit nimmst, weil ich ja so ein kleines Fangirl von dir bin und all deine drei Bücher, wenn ich es jetzt so richtig habe, zumindest weiß ich von dreien, schon durchgesuchtet habe. Ich habe es eben schon kurz im Vorgespräch gesagt. Wir werden sicherlich auch darauf gleich zu sprechen kommen. Ich würde aber gern erst mit einer Check-in-Frage mit dir starten. Und zwar habe ich mir heute die Frage rausgesucht: Was bedeutet Erfolg für dich?
Also Erfolg bedeutet im Laufe meines Lebens, hat es sehr unterschiedliche Dinge bedeutet. Am Anfang hat Erfolg sehr stark bedeutet, mich zu retten, irgendwie mein doch ziemlich unglückliches Sein in der Welt, irgendwie so mich selbst mit den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und auf eine vielleicht sehr konventionelle Weise auch erfolgreich zu werden. Also im Sinne von jemand zu werden, jemand, der einen Beruf hat, der eine ausgeprägte Persönlichkeit hat. Da war ich sehr damit beschäftigt, so mir meine eigene Identität zu bauen. Und Erfolg bedeutete dann, dass ich Bücher, ich habe übrigens ein paar mehr Bücher geschrieben in meiner ersten Karriere. Ich habe insgesamt 8 Bücher geschrieben, und ich weiß, als ich das erste Buch veröffentlicht habe, Tanz der Kulturen, was ich gemeinsam mit einer Freundin geschrieben habe, da hatte ich das Gefühl, das ist ein richtiger Erfolg. Ja, also da war es eher nach außen. Mittlerweile würde ich sagen, Erfolg ist für mich was wesentlich innerer Prozess. Erfolg ist auf der einen Seite definitiv, wenn es mir gelingt, das, was ich in meinem Inneren spüre, was ich in meinem Inneren, was mich da bewegt, was ich da empfinde, wenn ich dafür einen adäquaten Ausdruck in der Welt da draußen finde. Also wenn so quasi mein Sein und mein Schaffen, wenn die im Einklang sind. Ich glaube, das würde ich für mich dann als Erfolg bezeichnen.
Total spannend. Und ich hatte schon vermutet, dass sich dieses Wort für dich geändert hat. Und deshalb habe ich mir diese Frage auch ausgesucht. Und das hat ja auch so ein bisschen mit deiner Biografie zu tun. Und vielleicht kannst du uns da ja auch einmal kurz abholen. Als du jetzt gesagt hast, ich habe mehr Bücher geschrieben, fiel es mir ja auch ein. Aber im New Work-Kontext, glaube ich, waren es 3. Da darfst du dich auch gerne korrigieren. Vielleicht magst du einfach mal so erzählen, wo bist du gestartet? Was hast du schon gemacht? Und wo stehst du jetzt gerade?
Ja, also ich bin in Hamburg geboren. Ich war ein sehr energiegeladenes Kind, habe unheimlich viel wirklich so Power gehabt und habe aber schon sehr früh gemerkt, dass die Gesellschaft, in die ich reingeboren wurde, irgendwie nicht so wirklich die ist. Also ich war immer schon da so ein bisschen auch auf der Flucht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, oh nee, das kann doch nicht so wirklich so sein. Und ich habe gestern jetzt diesen ja sehr weihnachtlichen Film gesehen, Zone of Interest, um die Familie des Auschwitz Oberbefehlshabers Höss. Da ist mir nochmal bewusst geworden, ich bin 1965 geboren, wie präsent da doch noch auch der Nationalsozialismus war. Und natürlich auch in Form von meiner Familie. Und in was für einen stummen, vermeidenden Sumpf ich da in vielen Sachen reingeboren bin. Ja, und das hat mich dann auf jeden Fall angetrieben, mich sehr viel zu bewegen, weil da wollte ich raus aus diesem Stuck-Sumpf. Und bin nach England gegangen, war auf dem Internat, habe dann in verschiedenen Städten und Ländern Kulturanthropologie studiert, weil es mich total interessiert hat zu verstehen, wie können wir Leben gestalten, was nicht so ist wie das, was ich reingeboren wurde. Was gibt es für Alternativen auf der Welt? Dann habe ich irgendwann angefangen, eigentlich erstmal eine Familie zu gründen, weil ich nicht genau wusste, was ich beruflich in meinem Leben machen sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo mich anzustellen, mich in so vorgegebene Strukturen reinzubegeben. Habe dann zwei Kinder bekommen, habe parallel angefangen mit einer Freundin ein erstes Buch zu schreiben über kulturelle Globalisierung, weil da war was war, was mich sehr begeistert hat. Und dann habe ich wahrscheinlich so 10 Jahre erstmal sehr potenzialorientiert über Globalisierung geforscht. Heute würde ich sagen, dass ich da zwar schon auch was Wahres irgendwie begriffen habe, aber auch sehr naiv war in ganz vielen Sachen. Und sehr positiv und immer so an die positiven Aspekte von dieser großen Entwicklung der Globalisierung gesehen habe. Danach habe ich dann mich sehr viel mit Digitalisierung beschäftigt, habe auch da wiederum total potenzialorientiert mich erstmal orientiert und habe dann 2007 mit ein paar Freunden betterplace.org gegründet als Spendenplattform. Wir haben damals nach einer Weltreise, die ich mit meiner Familie gemacht hatte, waren wir sehr begeistert davon, das Internet zu nutzen für soziale Projekte, die zu unterstützen weltweit. Und in dem Better Place-Universum habe ich mich zum ersten Mal nicht nur als Autorin erlebt, sondern auch als Unternehmerin. Habe gemerkt, dass mich das total begeistert, mit anderen Menschen wirklich was gemeinsam zu gestalten. Und habe dann wiederum die nächsten 10 Jahre eigentlich eine Reihe von Unternehmungen mit in die Welt gebracht, die so an dieser Schnittstelle zwischen Digitalisierung und sozialer Arbeit und Sozialunternehmertum sind. Und bin dann auch jetzt fast vor 10 Jahren bei einem Experiment gelandet, wie können wir anders Organisationen bauen? Wie können wir klassische Hierarchien, die mir so irgendwie so langweilig und dumpf und viel zu dumm erschienen auch, um die Komplexität dieser Welt zu bearbeiten, wie können wir authentischer, lebendiger, wirksamer unsere Organisationen gestalten? Und habe dann auch wieder mit einer Freundin, Bettina Rollo, ein paar Bücher geschrieben, die du erwähnt hast. Also 2 Bücher, New Work Needs Inner Work und Die entfaltete Organisation. Und eigentlich meine Erkenntnisse, die ich mit dem Better Place Lab, unserem Think Tank, gewonnen hatte, wie wir selbst organisiert arbeiten können, die als schriftlich niedergelegt. Und das hat mich schon die letzten Jahre sehr interessiert. Was brauchen wir eigentlich? Welche neuen Kompetenzen brauchen wir, um in einer Welt zu irgendwie zu sein, die so anders ist? Ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wo wir gerade drin stecken, wie in was für einer tiefen Krise unsere Welt ist und dass diese Art von Welt, in der wir jetzt gerade sind, wirklich zu einem Ende kommt. Schon gekommen ist, wie wir irgendwie ein Leben jetzt, also ich lebe, glaube ich, in vielen Bereichen ein Leben, was es eigentlich gar nicht mehr in der Form gibt. Deswegen beschäftigt mich momentan sehr, von welcher Ebene und wie können wir wirklich neue Antworten finden, dass wir anders auf der Welt leben. Also ziemlich große Fragen. Und dabei beschäftigt mich eben halt auch sehr stark die Frage, nicht nur nach dem Äußeren, was machen wir im Außen? Wie bauen wir unser Wirtschaftsmodell um mit neuen Geschäftsmodellen? Wie strukturieren wir unsere Organisationen anders? Sondern sehr stark auch, ich bin überzeugt davon, dass jede Veränderung von innen kommt und wirklich aus meinem Selbstverständnis, aus meinem Sein in der Welt heraus entsteht. Und das beschäftigt mich, dieser Zusammenhang zwischen Sein, innerer Arbeit, sich selbst also tiefer zu erforschen und dann auf der anderen Seite was Neues ins Leben zu rufen, was nicht nur irgendwie so ein bisschen neu innovativ ist, sondern was wirklich was qualitativ Neues in die Welt bringt, was adäquater ist als das, was wir herkömmlich in den letzten Jahrzehnten so gemacht haben oder vielleicht auch Jahrhunderten oder vielleicht auch Jahrtausenden.
Danke dir. Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, habe ich so verschiedene Phasen wahrgenommen. So diese Phasen des Einstiegs, wo du gesagt hast, ja, du hast irgendwie geforscht, dich damit beschäftigt, Bücher geschrieben, Globalisierung, Digitalisierung. Dann so 2007 war für mich jetzt so Schritt zur Unternehmerin, gemeinsam da auch sozusagen was aufzubauen und dann damit aber auch in die Transformation zu gehen. Du hast schon angesprochen, 2014 war so dieser Weg, wie wollen wir eigentlich auch zusammenarbeiten? Wie können wir auch mehr Selbstorganisation bringen? Das war für mich dann schon die dritte Phase und die vierte jetzt so eigentlich nochmal viel, viel einen größeren Blick auch wieder einzunehmen und zu sagen, wie können wir eigentlich unser Sein finden und wie können wir das auch in die Welt bringen und das nicht nur auf die Organisation gesehen, sondern in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Genau. Das stimmt so. Ich glaube, dass gerade momentan bin ich eher auch in so einer Forschungsphase wieder. Ich mache zwar auch Sachen im Außen, aber ich lese viel, ich höre mir viele Sachen an, ich versuche viele Sachen zu verstehen, ich versuche in mir zu forschen, ich versuche mit Freundinnen zu forschen. Deswegen bin ich jetzt gerade momentan gar nicht in so einer extremen Output-Phase, wie ich es über weite Strecken meines Lebens war, wo ich irgendwie abends immer noch mal einen Blogpost geschrieben habe oder immer noch mal ein neues Projekt skizziert habe. Und so, ich bin mittlerweile, versuche ich wirklich weniger zu machen und echt mehr so zu erforschen, was ist eigentlich diese Seinsqualität im Leben? Wir reden ja auch viel davon, also männliche, weibliche Qualitäten im Leben. Ja, also ich bin ziemlich gut, glaube ich, mit diesen vielen männlichen Qualitäten, mit dem Manifestieren, mit dem Machen, Tun und Gestalten. Und jetzt gerade merke ich, ist interessant für mich mehr mit dem, okay, wie fühlt sich eigentlich Welt in mir an und was nehme ich da für Bewegungen wahr? Und das ist auch häufig unbequem, weil natürlich das Machen ist natürlich so eine wunderschöne Kompensationshaltung. Im Machen fühle ich mich meistens ziemlich gut. Ja, da fühle ich mich kompetent und da bin ich sehr stabil in mir psychologisch und psychisch. Während ich in dem Sein, wenn ich dann zum Stillstand komme, dann habe ich irgendwie Angst. Gott, könnte ich vielleicht in eine Depression abrauschen? Das ist dann, fühlt sich vieles unangenehm auch in mir an. Und da bin ich dann auch unsicher. Was mache ich jetzt? Ja? Rette ich mich jetzt, indem ich gleich mal wieder doch noch irgendwie ein bisschen arbeite? Oder versuche ich tiefer reinzusinken in das, was vielleicht gerade nicht so angenehm ist?
Total spannend und da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein, weil das ja auch so dieses Thema mit so Inner Work zu tun hat, mit der Selbstführung. Ich würde aber gerne noch einen Punkt aufgreifen, der mir einfach aufgefallen ist, weil du zweimal in deinen Beschreibungen zum Anfang gesagt hast, da war ich sehr potenzialorientiert unterwegs und beim Zuhören hat es bei mir so, ich will nicht sagen, einen negativen Beigeschmack aus, aber es klang irgendwie so, da ist noch mehr als nur dieses potenzialorientiert. Und eigentlich könnte man sich doch fragen, Potenzialorientierung ist doch genau das, was wir wollen. Wir sollen doch mehr auf Potenziale und Stärken schauen. Deshalb würde ich gerne nochmal da reingucken, was verbindest du mit diesem Wort? Und was ist das Gute darin? Und fehlt da aber vielleicht noch eine Qualität?
Also ich glaube eindeutig, dass Potenzialorientierung nur was sehr Schönes ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin in eine Gesellschaft reingeboren, die extremst, wie ja heute immer noch, super leistungsorientiert ist. Und für mich ist Potenzialorientierung wie ein Pendant oder ein Update zur Leistungsorientierung, ja, wo ich weniger ein vorgegebenes Programm erfülle und was leiste, was und damit auch andere oder die Erwartungen von anderen Menschen bediene, sei das nun meinen Eltern, sei das nun meinen Arbeitgebern oder irgendwie vermeintlichen Anforderungen der Gesellschaft an mich. Und mehr dazu komme, selbst mich selbst als schöpferische Quelle auch zu verstehen und mich in den Dienst von was Höherem zu stellen und auch eben so okay, was ist mein nächster Schritt, immer so diese Frage mitzutragen und auch einen Schritt ins Unbekannte zu wagen. Ja, das ist für mich so dieses Potenzialorientierte, ist wesentlich, da gibt's nicht richtig und falsch, ja, sondern da gibt es nur etwas, was mehr vielleicht mit meiner Intention und mit meinem Purpose, auch ein anderes großes Wort, in Verbindung ist. Also deswegen grundsätzlich hast du total recht, Potenzialorientierung ist auch für mich sehr positiv konnotiert. Aber ich habe gemerkt, dass ich in mir ich habe Potenzialorientierung auch genutzt, um etwas zu vermeiden, ja, um mich wirklich tiefer damit zu verbinden, was in unserer Gesellschaft, und das kann ich jetzt dann auch sagen, was an der Globalisierung, so wie sie dann auf jeden Fall so ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts propagiert und ausgeführt wurde, was da dran auch einfach wirklich total schief läuft, welche mächtigen Kräfte da Überhand gewinnen, welche Disbalancen es da gibt, welche Themen, welche Menschengruppen wir exkludieren. Und ich habe gemerkt, dass Potenzialorientierung auch eben bei mir dazu genutzt werden kann, mich nicht wirklich damit zu verbinden, was ist, weil mir das unangenehm ist. Weil ich wollte mich nicht mit Machtdysfunktionen beschäftigen. Ich wollte nicht irgendwie in diese, die dunkle Seite quasi und die Schattenseiten, die ja jedes Phänomen hat, reingehen. Und deswegen klang das eben wahrscheinlich so ein bisschen so, als wenn das nicht ausreicht. Also ich würde sagen, es gibt, wie alles, gibt es eine gesunde Potenzialorientierung, die versucht, möglichst viel Realität zu inkludieren und von dem aus dann ins Potenzial zu gehen. Und es gibt eine Potenzialentfaltung, oder Orientierung, die auch ein paar Scheuklappen hat und die nur das Gute sehen kann und deswegen da sehr zielstrebig voranpirscht, aber dann auch Gefahren, andere gegenteilige Entwicklungen einfach aus dem Auge verliert und nicht adäquat auf dem Schirm hat. Und deswegen dann, also wenn ich mir überlege, wie begeistert ich war von dem Potenzial von digitalen Technologien, anderen Stimmen plötzlich Gehör zu verschaffen, dezentraler zu werden, ja, wie bestehende Machtverhältnisse und Besitztumsverhältnisse zu verändern. Da muss ich sagen, heute auf jeden Fall ist davon, das gibt es immer noch, aber da hat sich die Welt auf eine ganz andere Art und Weise gedreht oder hat sich gar nicht gedreht. Andere Kräfte sind viel stärker gewesen, die ich in meinem Wunschdenken zum Teil eben halt auch nicht so gesehen habe.
Also ich fand es total spannend, weil das bei mir dann auch so im Kopf auf einmal so Gedankenspiralen angeschoben hat. Und als ich dir jetzt einfach so zugehört habe, musste ich da so ein bisschen auch an die Ebenen von Lalu denken und wie auch mit dieser orangenen Ebene, ja, wo ja so diese Ziele, Potenziale, Empowerment. Und das ist natürlich das, was uns auch voranbringt und gleichzeitig aber diese Qualität des Seins, dieser Mehrperspektivität auch nochmal so die ganzheitlich reinzubringen, dass das vielleicht auch fehlt und so eine Schattenseite sein könnte. Ja, und ich sage immer auch, so wie du sagst, es gibt nicht das richtig und das falsch, sondern es hat alles seine Lichtseiten und Schattenseiten. Wir müssen uns dessen bewusst sein und zu sagen, wir sehen das alles und wir entscheiden uns auch bewusst, wie wir damit leben und wie wir damit auch handeln. So, und das fand ich einfach so sehr inspirierend, als ich dir da beim zugehört habe.
Ja, danke. Ich glaube, eine Sache dazu vielleicht noch. Ich glaube, es ist häufig nicht so eine Entscheidung, sich für eins von diesen, wenn man jetzt mal bei diesen Spiral Dynamics Weltbildern bleibt, ich habe da immer auch einen Widerstand dagegen, weil es für mich solche Boxen sind und es so eine vermeintliche Linearität, wir entwickeln uns von einer Farbe hin zu einer anderen, das so ist Leben nicht. Und zugleich weiß ich, dass es hilfreiche Wegweiser sein können, um bestimmte Sachen, bestimmte Phänomene in der Welt zu erklären. Ne? Aber ich glaube schon, dass es wirklich so, wenn ich jetzt in einem sehr funktionalen und ich habe sehr viele orangene Anteile auch in mir, so das Leistungsgetriebene, das auch Sachen gut machen zu wollen, auch meine eigene Exzellenz entwickeln wollen. Das sind alles so Kompetenzen oder auch Ziele, die ich durchaus für mich habe. Und da aber aus dieser Perspektive dann wirklich den nächsten Horizont zu sehen, ist relativ schwierig, ja, und braucht ziemlich viel Zeit auch. Und es ist nicht was, was man was ich mir jetzt kognitiv erarbeiten kann, weil ich ein Buch lese. In meiner Erfahrung ist, wenn ich wirklich versuche, viele Perspektiven oder mehrere Perspektiven wirklich zu durchdringen und in mir zu halten, dann ist das ein wirklich sehr tiefgreifender, auch therapeutischer Prozess eigentlich, weil er sehr in meine eigene DNA beeinflusst oder da, ja, ich habe ja meine Weltsicht, die Filter, durch die ich die Welt sehe, die sind ja entstanden, weil sie mir Orientierung geben, weil sie mir häufig in der frühesten Kindheit Sicherheit gegeben haben. Ja, das ist ja sehr viel Basis früh angelegt von meinen eigenen inneren Strukturen. Und die zu überwinden, zu transzendieren, das ist einfach wirklich auch ein Weg. Ne? Deswegen heißt es auch wirklich so Inner Work. Ja? Es ist nicht Inner Chill.
Ja, total. Und ich stimme dir da total zu. Es ist nicht so dieser Prozess, wir gehen von Rot über Amber, Orange und sind dann irgendwann beim Teal und können uns auf die Schulter klopfen und uns feiern. Und ja, so, sondern einfach zu gucken, okay, was gibt es da, was braucht es auch? Und ich sage auch, manchmal ist auch ein roter Führungsstil auch notwendig, ja, und da einfach bewusst auch das zu schauen, wo stehen wir gerade, welche Qualität braucht es? Und für mich ist aber die Qualität, wenn ich diese Bewusstheit geschaffen habe, zu gucken, okay, wo stehe ich gerade und so, was macht es jetzt gerade mit mir, in die Innenschau zu gehen und zu gucken, so, wie kann ich am besten diesen Rahmen auch für alles halten? Das ist das, was für mich dann die Tierqualität ausmacht, indem wir nämlich alles integrieren, was da ist und sozusagen da bewusst zu entscheiden. Und ich glaube, das ist wirklich eine Königsdisziplin.
Genau, und ich glaube, das können wirklich sehr, sehr wenige Menschen. Ne? Ich glaube, wir haben so eine Ahnung manchmal in uns, wie das sein könnte. Und zugleich sehe ich ja, wie viel es mich auch triggert, wenn ich auf einen anderen Welt, auf eine andere Weltsicht schaue. Ich sehe, wie schwer es für mich ist, wirklich mich nicht davon zu distanzieren, von Haltungen, die ich als irgendwie gefährlich und menschenunwürdig oder dumm oder unzulänglich oder zu einfach oder irgend sowas sehe. Ne? Also deswegen.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass uns das nicht immer gelingt, sondern eher in den wenigsten Fällen, ich muss ja immer dran denken, wenn ich Rennrad fahre und so ein Auto an mir haarscharf vorbeifährt und ich immer sofort Arschloch schreie und denke ich immer, das war jetzt die rote Haltung. So, aber einfach erstmal in diesen Prozess zu gehen und auf sich einzulassen. Und du sagst es ja schon, es hat ganz viel mit Inner Work zu tun. Und ich habe mir auch von dir einen TED-Talk angehört, wo du ja auch sagst, so der Kern von neuer Führung ist auch Inner Work. Und du hast es ja auch in deinem für mich sozusagen zweiten Buch aus dieser Phase der New Work Ära Innenansicht beschrieben, dass so 2011 für dich so ein Wendepunkt war, als du in einem Schweigeretreat warst. Und vielleicht kannst du uns ja da so ein bisschen mitnehmen. Du hast gesagt, 2007 war so für dich der Start des Unternehmertum. 2014 hast du auch sozusagen das auf die Organisation diese Veränderung gebracht. Und was war sozusagen 2011 der Auslöser für dich und auch dann letztendlich so die Konsequenz 2014 zu gucken, wie wollen wir eigentlich hier jetzt bei Better Place arbeiten?
Genau, und noch, also bei Better Place gibt es unterschiedliche Better Places, ne? Deswegen ja. Im Better Place Lab.
Ja.
Ja, das ist wichtig, weil wir haben unterschiedliche Better Place Org, die Spendenplattform hat eine andere Organisationsform als das Better Place Lab. Ja, gerne. Also ich glaube, mich hat schon eigentlich so diese Innenansicht und das Innere hat mich eigentlich schon immer beschäftigt, weil ich als Kind häufig unglücklich war, weil ich als junge Erwachsene viele Ängste hatte, weil ich als sehr zum Teil wirklich sehr viel damit beschäftigt war, mich einfach selbst zu managen, ja, und in mir eine gewisse Stabilität zu finden. Und ich habe das dann sehr viele Jahre darüber gemacht und auch geschafft, dass ich im Außen sehr relativ erfolgreich gewirkt habe, ja, dass ich meine Familie aufgebaut habe, dass ich unterschiedlichste berufliche Stationen hatte. Und irgendwann, als gerade eigentlich auch als meine Kinder dann so, als es absehbar war, dass die aus dem Haus gehen würden, und ich eine sehr identifizierte Mutter war und bin und so die Vorstellung, dass mein Leben weitergehen würde minus meiner Kinder, das hat mich irgendwie total erschreckt. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn eigentlich wirklich noch so offen? Wo habe ich das Gefühl, dass ich in dem, was ich bisher erreicht habe, in dem Menschen, der ich bin, das Leben, das ich führe, dass da wirklich noch was ist, so eine Leerstelle ist. Und dann war es mir schon klar, dass eine tiefere Erforschung von meiner selbst, dass das etwas ist, was ich nie so richtig gemacht hatte. Ich hatte zwar mal eine Therapie gemacht, um sehr auch akut an meinen Krankheitsängsten, die ich sehr massiv hatte als Junge, so in meinen 20er Jahren und so, um da ranzukommen. Und ich habe dann immer schon auch ein Interesse gehabt an Spiritualität. Ich habe immer ein Interesse gehabt an bestimmten therapeutischen Formen. Also das war sowas, was ich einfach gelesen habe. Ich habe immer sehr viel gelesen. Das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten so in meinem Leben mache, ist lesen. Ich habe dann beschlossen, dass ich mal rausfinden möchte, ob das mit dieser Spiritualität und mit dieser Meditation als Technik, ob das wirklich was ist oder ob das irgendwie auch sehr viel Selbstbetrug ist von Menschen, die sich damit so ein bisschen beruhigen. Ja? Weil ich hatte früher ein paar Meditationsretreats auch gemacht in meinen 20ern, hatte aber nie besondere Erfahrungen oder Erkenntnisse gehabt. Ja? Habe dann auf Empfehlung eines Freundes von mir, habe ich dann Vipassana-Retreat gemacht. Und Vipassana ist ja eine sehr streng durchstrukturierte Meditationsform, wo man 10 Tage lang wirklich einen schweigt und 10 Stunden am Tag mehr oder weniger in Stille sitzt und eine sehr spezielle Atem- und so Visualisierungsmeditation macht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass gebe ich mir mal, um zu sehen, bringt's das, ist da was, was es wert ist, dass ich mich weiter damit beschäftige oder nicht. Und ich denke mir, es wäre interessant zu, also man weiß ja nie, wie das Leben gelaufen wäre, wenn es anders gewesen wäre, aber wenn dieses Meditationsretreat für mich so irgendwie unspektakulär gelaufen wäre, keine Ahnung, was, wo ich heute wäre. Ja, weil, aber es war dann so, dass dieses Retreat für mich wie von so 0 auf 100 kommend sehr so großes Kino war, ja, dass ich in mir bestimmte Zustände erfahren habe, bestimmte Formen von Sein, so ganz neue Gefühlszustände, ganz neue Wahrnehmungszustände, wo ich zum Beispiel während Stunden meine Gedanken wirklich ganz präzise wie so einzelne Wolken, die an einem eigentlich sonst total freien Himmel einherziehen, vor mir sehen habe und wirklich gesehen konnte, wie Gedanken aufziehen, einzelne Wörter dann irgendwie durch meinen Geist wandern und dann wieder verschwinden, also wie so in Zeitlupe. Und das war für mich, die sonst ein ziemlich wirres Gedankenleben hat, total faszinierend. Und das hat mich nach dann dieser mehrere Erfahrungen, die ich während dieser 10 Tage hatte, waren für mich wirklich, dass ich gedacht habe, okay, da ist eine ganze Welt und ich bin jetzt, weiß ich nicht, Mitte 40. Ich habe das noch nie, ich weiß nicht, da ist ein Vorhang aufgegangen von etwas, was ich bisher einfach so überhaupt noch nicht wusste. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich eben wirklich gedacht habe, okay, diese Bewusstseinsarbeit und nicht nur auf einer therapeutisch-psychologischen Arbeit, wo ich bestimmte Psychodynamiken in mir erforsche, sondern auch ganz explizit, okay, es gibt höhere Bewusstseinsstufen, wo mehr Informationen zur Verfügung steht und wo ja, das Sein in der Welt wirklich anders ist, das so mehr systematisch zu erforschen, das erschien mir total reizvoll. Und ich bin, dann kommt so eine Tugend, die ich glaube ich schon habe, dass ich sehr fleißig bin, kam mir dann zugute, dass ich dann echt gesagt habe, okay, ich möchte das wirklich erforschen. Und seitdem habe ich eigentlich kontinuierlich in unterschiedlichsten Formen, aber hauptsächlich mit einem Meditationslehrer, Thomas Hübel, versucht, die Prinzipien des Lebens zu erforschen und da eben immer zu gucken, okay, was sehen wir im Außen? Weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der nach Erleuchtung strebt und einfach nur, also wäre bestimmt schön, aber wo ich nur denke, ich möchte jetzt nur irgendwie in einer Höhle sitzen und meditieren, sondern mir ist es auch ein totales Anliegen, das in die Welt zu bringen. Ja, und ich glaube, es gibt ja einen Grund, weshalb ich jetzt hier heute auf der Welt bin und meinen Beitrag leisten kann. Und der liegt jetzt für mich nicht da drin, in der Höhle zu sitzen oder im Kloster zu sein, sondern eine Balance zu halten zwischen innerer Erkenntnis, inneren Erfahrungen, und dann zu gucken, okay, aus dieser inneren Erfahrung, wie gestalte ich denn dann Welt vielleicht anders? Wie verhalte ich mich anders? Wie baue ich vielleicht anders Organisationen? Wie entwickle ich ganz neue, ja, so für mich, so, weißt du, wie mache ich so, wie gestalte ich Sinn in dieser Welt? Weil vielleicht als letzter Satz, ich bin total davon überzeugt, dass das, was wir jetzt gerade, das Weltbild, in dem wir drin sitzen, so dieses Auslaufende, die Spätmoderne, dass die an einem Ende angekommen ist und dass wir was Neues gestalten müssen und dass was Neues in die Welt oder dass wir was Neues in die Welt bringen, wenn ich eher so dieses Bild von wir Menschen sind vielleicht eher Hebammen für eine Zukunft, die emergent greifbar ist und die wir dann selbst eben wirklich manifestieren. Mich da irgendwie an diese Schnittstelle zu begeben, das war dann relativ so logisch.
Und sozusagen der Prozess fing ja erstmal so bei dir an, 2011, wo du gesagt hast, so, ich gucke erstmal in mich hinein. Und er hat ja dann sozusagen, du hast ja auch gesagt, du hast dann auch für dich die Konsequenzen auch gezogen. Was heißt das jetzt eigentlich auch für Organisationen? Und du bist ja mit dem Better Place Lab ja auch 2014 diesen Weg gegangen. Was war dann der Auslöser oder was ist sozusagen in diesen 3 Jahren passiert, dass du es dann auch in diese Arbeitswelt mitgebracht hast und auch, ich will es jetzt einfach mal so sagen, sind diese Pionierin für dieses Thema auch Inner Work in der Arbeitswelt geworden bist?
Also in dem Moment, wo ich gesehen habe, was für ein innerer Reichtum da in mir und in jedem anderen Menschen potenziell vorhanden ist, war es für mich klar, dass ich irgendwie so die Art, wie ich bisher beruflich aktiv war, dass das nicht so wirklich stimmt. Ja, dass wir immer nur über die Hälfte der Wahrheit oder die Hälfte der Realität reden, wenn wir uns immer nur mit dem Außen beschäftigen. Aber ich fand es sehr schwierig, weil ich auch viele Negativbeispiele hatte von Leuten, die ich als super Voodoo-mäßig, psychologisierend, esoterisch ansah, die ich selbst nicht so richtig ernst genommen habe. Also habe ich schon längere Zeit damit gerungen, wie kann ich eigentlich diese neue Erkenntnis, was mich sehr begeistert hat ja auch, wie kann ich die reinbringen in mein berufliches Feld, ohne irgendwie als unseriös abgetan zu werden, ohne irgendwie, ja, was, wie ist eigentlich genau der stimmige Ausdruck für mich, das in die Welt mehr nach draußen zu bringen? Ja? Und da war es dann wirklich, letztendlich war es dann die Lektüre von Frederic Laloux Buch Reinventing Organizations, wo ich ein Buch fand, was mir seriös genug erschien, mit den Case Studies von neuen Organisationsformen, die Laloux da vornimmt in dem Buch. Und mit einem Vorwort von Ken Wilber, den ich schon ewig lange, einfach seit meiner, eigentlich wirklich so, seitdem ich 20 bin, irgendwie immer gelesen hatte. Wo ich dann plötzlich eine Vision davon kriegte, okay, in die Art und Weise, wie wir Unternehmen führen und wie wir in Unternehmen zusammenarbeiten, die hat eigentlich eine ganz tiefe Bewusstseinsdimension. Ja? Und was damals noch nicht klar war, war, also Laloux beschreibt ja neue Organisationsformen und er bringt die auch mit Spiral Dynamics ein bisschen in Beziehung, aber er beschreibt nicht wirklich, wie man das macht, wie diese neuen Organisationsformen aufgebaut werden können, die so sehr viel weniger strukturiert sind, ne, die viel fluider sind, wo die Menschen, wo es viel mehr menschenzentrierte Organisationen sind, die über Kommunikation weitgehend gesteuert werden und über ein gemeinsames Einstimmen auf die Purpose des Unternehmens. Und ich habe eher nur gemerkt, es zieht mich total, was er beschreibt. Ja, und dazu kam, dass ich schon auch einen großen unternehmerischen Druck, glaube ich, wie viele Unternehmerinnen, auch einen großen unternehmerischen Druck gespürt habe bei Better Place als soziale Unternehmen und mir auch gewünscht habe, dass dieser Druck auf mehreren Schultern lastet als nur auf mir. Deswegen war dieses Konzept von einer verteilten Führung, wo es nicht die eine Chefin gibt, sondern wo Menschen zusammenkommen und je entsprechend ihrer Kompetenzen auch Führung übernehmen. Das hat mir auch auf dieser sehr praktischen Ebene, war das für mich irgendwie reizvoll. Ja. Und dann war es eben sehr schön, dass das Team vom Better Place Lab, in dem ich damals maßgeblich wirkte, auch sehr davon inspiriert war von dem Buch und wir dann gemeinsam beschlossen haben, okay, lass uns auf eine Reise gehen und gucken, wie wir das bei uns selbst umsetzen können. Ja. Und dann eigentlich erst, dass welche Rolle Inner Work dafür spielen würde, wurde dann eigentlich erst in den nächsten Monaten oder auch Jahren wirklich deutlich. Ja, also am Anfang hatten wir schon gedacht, wir können einfach Führung verteilen und die neu organisieren innerhalb unseres Teams. Und dann wurde aber schon ziemlich schnell klar, dass irgendwie ich als Chefin bestimmte Qualitäten hatte, die nicht so einfach von meinen Mitarbeiterinnen, wenn man sie jetzt einfach auch selbst auch Chefinnen nennt, so gehalten werden können. Ja, dass da offensichtlich irgendwie was ist, was mit dem Sein und mit der Persönlichkeit und mit was Innerem zu tun hat, was es ermöglicht, dass man so innovativ tätig wird, dass man sich traut, mit seinen Ideen nach vorne zu treten, dass man ja, sich traut, Fehler zu machen, dass man sich traut, sich zu präsentieren, Kunden gegenüber oder sowas. Und dann haben wir gemerkt, so schon nach ein paar Monaten, okay, also wenn wir im Außen so viele Strukturen reduzieren, weil wir meinen, dass sie zu starr sind, um mit einer sehr komplexen Welt adäquat umzugehen, dann nehmen wir uns als Menschen sehr viel Sicherheit im Außen. Wir alle sind gewohnt, über Hierarchien ganz viel Sicherheit, psychologische Sicherheit zu erzeugen für uns. Und wenn wir die also im Außen abbauen, weil sie nicht mehr förderlich ist, nicht mehr passt zu der Welt, in der wir leben, dann bedeutet es, dass wir Sicherheit an einer anderen Stelle aufbauen müssen. Und dann bedeutet das, dass ich in mir die Sicherheit aufbauen muss. Und Sicherheit in mir bedeutet dann wiederum, dass ich klarer mit mir selbst im Kontakt bin, dass ich mich selbst besser reflektieren kann, dass ich mich selbst wie so in einer höheren Auflösung wahrnehmen kann, wirklich mich selbst besser kenne. Ja, so das Ganze seit der Antike irgendwie, dass das Motto, dass so erkenne dich selbst, dass das total wichtig ist für modernes Unternehmertum. Ja. Und dass es dann eben aufbauend auf diesen individuellen Kompetenzen, so wie ich mit mir bin und wie ich mich selbst reflektieren kann in meinen Bedürfnissen, in meiner Wahrnehmungsweise, dass ich nicht davon ausgehe, dass alle anderen auch so sind wie ich, sondern dass ich mich in meiner Prägung wahrnehmen kann. Dass davon ausgehend es auch total wichtig ist, dass ich mit anderen Menschen auch so einen geklärten Beziehungsraum aufbauen kann, dass ich mir bewusst bin, welche Dynamiken wirken, wenn wir beide jetzt hier zusammenkommen, dann sind das ja nicht nur zwei Menschen, sondern das sind ja zwei Energiefelder mit ganz viel Geschichten, die da zusammenkommen. Und wie können wir, wenn wir gemeinsam richtig gut, vertrauensvoll und sehr offen und auch kritisch miteinander umgehen wollen, dann brauchen wir irgendwie was voneinander. Ja? Und was sind das dann für Beziehungskompetenzen, die wir in Teams aufbauen müssen, wenn wir nicht mehr über Strukturen und Prozesse unsere Zusammenarbeit managen und Entscheidungen treffen, sondern indem wir viel mehr informeller zusammenkommen, situativ uns absprechen, uns gegenseitig klares Feedback geben, um unsere Qualität zu managen. Ja, da tauchte plötzlich dann so eine neue Welt von inneren Kompetenzen auf, die nicht nur mir als Individuum Sicherheit und Orientierung geben, sondern die auch wirklich die Quelle sind, von der aus ich dann ganz vieles Neues schöpfen kann. Ja. Und ich glaube, was wir gelernt haben im Better Place Lab, ist, dass ganz vieles, was wir als Innovationen bezeichnen in der Welt, eigentlich letztendlich so, wir drücken da auf so einen Wiederholungsbutton. Ja, wir machen irgendwie zwar was vermeintlich Neues, aber letztendlich bedienen wir die gleichen Strukturen, wir bedienen die gleichen Weltbilder, wir bedienen die gleichen psychologischen Mechanismen in uns. Und wenn wir wirklich, wenn es stimmt, dass wir an der Ende einer Zeitrechnung auch irgendwie angekommen sind mit den ganzen Widersprüchen des Kapitalismus, den Dysfunktionalitäten des Patriarchats und um so ein paar große Schlagwörter mal reinzuschmeißen, dann brauchen wir da eine neue Quelle, um was Neues zu gestalten. Ja, und für mich ist diese Quelle eben wirklich so ist meine menschliche Erfahrungsqualität, die ich mit einer größeren Schöpfungsqualität in Verbindung setze. Also ich glaube nicht, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist, sondern es ist auch ein Weltmenschverständnis, wo ich eben sehe, dass ich ein kleiner Teil von etwas wesentlich größerem Ganzen bin. Und dann versuchen, aus dieser Anbindung an was Größeres zu schauen, okay, was ist denn jetzt ein sinnvoller nächster Schritt für das, was ich jetzt in meinem Fall im sozialen Unternehmertum machen möchte. Aber es gilt natürlich auch, was, wenn ich jetzt irgendwie Vorstandsvorsitzender bei Siemens bin. Mhm. Es ist natürlich genauso. Ja, was ist wirklich das Neue, was ich in die Welt bringen will? Und da glaube ich, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung macht es Sinn, dass ich mich da mit so dem tiefsten, auch gefühlten, nicht nur gedachten, dem tiefsten gefühlten Punkt in mir auch verbinden kann und aus dem heraus schöpfe und nicht nur aus einer doch häufig sehr, auch zwar vielleicht brillanten mentalen Ebene heraus. Aber ich glaube, wir wissen so viel in der Welt und trotzdem läuft es in so vielen Bereichen einfach nicht gut. Und so viele Unternehmen sind auch gefangen in bestimmten Zyklen, wo sie immer wieder das Gleiche wiederholen. Und das ist nicht nur super langweilig, das ist auch sehr wirkungslos. Und so deswegen, das beschäftigt mich einfach so, die Frage, wie können wir mutig genug sein, dass wir wirklich was Neues wagen, dem Planeten und uns auch als Gesellschaft einfach besser tut als das, was wir bisher machen.
Ich fand das jetzt total spannend, was du jetzt auch beschrieben hast, weil ich immer so sage, es reicht nicht nur die Bereitschaft dazu, sondern auch die Fähigkeit. Und das ist das, was ich auch in vielen Organisationen erlebe, die dann sagen, wir wollen jetzt mal Selbstorganisation machen. Und ja, wir haben ja unser Team, unsere ganzen MitarbeiterInnen befragt und die wollen das auch. Und dann scheitert es und dann sagt man, ja, so wussten wir ja schon vorher, also müssen wir wieder zu den Hierarchien, zu den Strukturen gehen. Und dass aber zwischen quasi Bereitschaft und Umsetzung diese Befähigung liegen muss, dass wir nämlich diese Sicherheit, die wir aus im Außen wegnehmen, ja im Inneren schaffen. Und dass das ganz viel ja auch mit uns, mit diesen inneren Qualitäten, auch mit dem Mut, wie, was mache ich ja, wenn es nicht funktioniert oder kann ich wirklich loslassen aus diesem, ich sag mal, was ich so erlebe, ist, dass wir aus der Vergangenheit so getrieben reagieren, anstatt mal wegzugehen, zu gucken, okay, die Ruhe zu gehen, in die Präsenz zu gehen und zu gucken, was scheint denn eigentlich durch? Und das ist so, was du jetzt so ganz stark beschrieben hast. Und ich würde da gerne nochmal reingehen. Du hast ja gesagt, so ihr habt das dann nach ein paar Wochen, Monaten auch gemerkt. Es braucht diese Befähigung, diese Auseinandersetzung, auch diese Beziehungsgestaltung, um sich sozusagen bewusst auch einander zu begegnen und zu gucken, was ist da noch da. Und du hast ja schon die Reise vorher schon für dich sozusagen als Einzelperson gestartet. Und gleichzeitig war das ja, also würde ich jetzt mal sagen, nochmal eine andere Dimension, weil es ja jetzt auch nochmal als Geschäftsführerin war. Und wie war es da dann für dich nochmal auf dieser Ebene sozusagen auch Machtverteilung vorzunehmen? Gab es da irgendwie nochmal so Aha-Momente oder Learnings oder Erfahrungen? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess dann nochmal tiefer war.
Absolut, der war natürlich durchaus ein sehr anderer in vielen Schattierungen, ne? Und nur einfach so klein, also als ich war Gründerin von Better Place Lab, ich war nicht Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt. Wir waren nämlich noch eingemeindet unterhalb der Spendenplattform betterplace.org. Da war ich im Vorstand, aber im Better Place Lab haben wir uns erst vor ein paar Jahren dann ausgegründet und haben dann eine eigene Geschäftsführung. Was auch ein interessantes Thema ist, weil wie lebst du eine rechtlich natürlich eine bestimmte standardisierte Geschäftsführung in einem selbstorganisierten Unternehmen? Also ich glaube, mir hat der Prozess mit diesem Team, den wir über wirklich Jahre gestaltet haben, total Spaß gemacht. Ja. Das war ein Prozess, wo ich unheimlich viel gelernt habe, weil es ist wirklich was ganz anderes, ob ich selbst für mich eine individuelle Selbsterfahrung mache, mich selbst in meinen Mustern besser verstehe, mich viel mit meiner Kindheit, mit meiner Sozialisation und so etwas beschäftige und das nochmal als Organisation zu machen. Ja, das war wirklich wie so ein ganz neuer Korpus nochmal von Erfahrungen, von Wissen, die wir da gemeinsam als Team und aber auch sehr stark angeleitet von meiner Freundin Bettina über die Jahre dann durchlaufen sind. Ne? Und das war ein Prozess, der sehr stark darauf aufbaute, dass wir gemerkt haben, wir brauchen eine unheimliche Vertrauensbasis, ja, in unserem Team, damit wir überhaupt uns ein bisschen entspannen können, ja, damit wir überhaupt uns sicher genug fühlen, um uns wirklich nicht nur mit unserem professionellen Selbst, so mit dem Ganzen, was, wo wir happy mit uns sind und mit den Sonnenseiten zu zeigen, sondern wo wir uns trauen, viel tiefer auch vulnerabler zu sein, ja, und uns auch zu zeigen mit Aspekten, die uns schwerfallen. Und die schmerzhaft sind, die, wo wir unangenehme Gefühle dabei haben. Ja, und das war dann schon auch in dem Team eine Art von Selbsterforschung. Ja, natürlich immer bis zu dem Grad, wo jeder das machen wollte. Und unterschiedliche Menschen gehen da auch dann natürlich unterschiedlich mit. Aber es war total wichtig, an so einen Punkt zu kommen, wo wir nackter gegeneinander gegenüberstehen. Ja, weil nur dann wirklich auch sich so das Nervensystem entspannen kann. Ja, nur wenn ich weiß, dass ich mit mehreren Facetten, die ja immer präsent sind in mir, dass ich einer Gruppe von Menschen mit mehr von mir begegnen kann, als nur mit so einem kleinen carefully curated Ausschnitt. Das erdet erstmal Nervensysteme, ja, das beruhigt uns, damit schafft auch energetisch wirklich, es entsteht ein ganz neuer Raum, innerhalb dann wiederum auch ganz viele Prozesse stattfinden können, wo die eben nicht nur mental sind. Ja, wir alle haben es ja gelernt, also ich habe auf jeden Fall total gelernt, aus meinem Körper mich hochzuziehen, rauszugehen aus meiner physischen Empfindung, rauszugehen aus meinen Emotionen, weil die häufig einfach viel zu bedrohlich, viel zu unangenehm, gefährlich sich anfühlen. Und deswegen haben wir ja auch in unserer Geschäftspraxis ein unheimliches mentales Vorgehen entwickelt, wo wir eigentlich immer nur rational miteinander argumentieren dürfen. Ja, aber eigentlich, natürlich spielt die Beziehungsebene ja ständig rein. Ja. Du triggerst ja ständig irgendwas Ping-Pong in mir, irgendwie deine Art zu sein, deine Art irgendwie nonverbal oder verbal irgendwas zu machen, macht ja ganz viel mit mir. Ja. Und in dem Moment, wo wir uns überhaupt erstmal erlaubt haben als Team zu sagen, okay, wir kommen hier wirklich zusammen, nicht nur als Denkmaschinen, sondern als Menschen, die einen Körper haben, die Emotionen haben, die eine inspirative Ebene haben, die vielleicht eine spirituelle Sensibilität haben. Diese Erweiterung, die reinzubringen, ich würde sagen, das war so der erste fundamentale Gamechanger. Wo dann plötzlich viel mehr sagbar war, wo wir auch viel mehr offen mit Spannungen, die wir untereinander hatten, umgehen konnten, wo wir wirklich so, wie Lalu das beschreibt, als ganze Menschen viel mehr füreinander auftauchen konnten. Ja. Und das ist dann, ich habe das immer so erlebt, so als wenn wir dadurch, am Anfang hatten wir so ein behutsam kuratiertes Feld, über das wir miteinander reden konnten. Ja, und wir haben das sukzessive wirklich erweitert, ja, wie wir miteinander sein können, was wir uns auch an konstruktiver Kritik geben können und sowas. Ja. Und da hat es bestimmt auch geholfen, dass wir haben uns auch wirklich dafür Zeit genommen. Also wir haben einen sehr, sehr geschäftigen Arbeitsalltag, aber wir haben gerade am Anfang auch, haben wir wirklich zweimal im Jahr uns getroffen. Ich habe ein Haus in Südfrankreich und wir haben uns zweimal im Jahr eine Woche Zeit genommen, um miteinander dort zu sein, ja, zusammen zu wohnen, zusammen zu kochen, zusammen zu arbeiten. Und haben uns dadurch natürlich auf eine ganz andere Art und Weise auch kennengelernt und eine Vertrauensbasis aufgebaut, die unabdingbar, glaube ich, ist für die Art von Organisation, die wir dann geschaffen haben, wo man eben untereinander die Gehälter verhandelt, wo wir die gemeinsame Budgetplanung machen, wo wir wirklich kompetenzbasierte Entscheidungsbefugnis delegieren und so. Ja, das wäre nicht möglich gewesen ohne diese Grundvoraussetzung von tieferem Vertrauen und Konfliktfähigkeit, der Fähigkeit, Spannungen halten zu können und in diesem ganzen Prozess auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, gemeinsame Erfahrungen zu ermöglichen. Das war so ein Kulturaufbau, den wir da einfach gemacht haben. Ja, und der ist nicht nur rein rational, das ist was sehr, der hat eine ganz starke gefühlte Dimension.
Und du hast ja jetzt schon auch ab und zu immer mal so gesagt, es ist ja dann auch, wir brauchen in diesem Prozess auch den Mut, mal diesen unangenehmen Gefühlen Aufmerksamkeit zu geben. Da kommt auch was hoch, was für uns vielleicht nicht immer schön ist. Ja, da sind auch Spannungen. Und Gab es so in diesem Prozess auch mit dem Team für dich so einen Punkt, wo du manchmal gedacht hast, oh Gott, was habe ich hier eigentlich angestoßen? Und am liebsten würde ich gern wieder auf Null zu gehen und dann aber zu merken, es geht eigentlich gar nicht mehr. Und was hast du dann gemacht, also falls es diesen Punkt gab?
Na, es gab natürlich immer wieder einen Punkt, wo es so war, dass Menschen sich geöffnet haben, wo wir Gefühle von Angst, Trauer, Verletztsein und so etwas auch miteinander erlebt haben. Und wo natürlich ich auch schon gedacht habe, okay, haben wir jetzt hier die Kompetenz, auch das zu halten? Was wir jetzt gerade aufgemacht haben, ist das vielleicht auch eher eine therapeutische Dimension, ne? Da muss man ja im Unternehmen auch aufpassen oder sich bewusst sein, dass wir alle mit sehr viel Ballast irgendwie in Unternehmen reinkommen und dass nicht alles in dem Teamkontext besprechbar ist und aufgemacht werden kann. Und da war ich auch an den Stellen dann sehr froh, dass ich Bettina Rollo an der Seite hatte, weil die nämlich auch ausgebildete Gestalttherapeutin ist und dann auf jeden Fall wusste, okay, hier ist jetzt ein Punkt, da brauchen wir jetzt eher vielleicht eine therapeutische Unterstützung. Und dann haben wir mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk von Coaches, von somatischen Therapeutinnen und an die wir dann Menschen auch verweisen in dem Sinne, dass wir sagen, ey, schau mal, das ist jetzt ein Thema, das wäre ganz gut, wenn du das vielleicht wirklich persönlich oder möchtest du, ne, anbieten, dass das nochmal persönlich und 1:1 bearbeitet wird. Grundsätzlich aber würde ich so die Dynamik beschreiben, dass wir häufig gesehen haben, wenn wir zusammenkommen, gerade für ein paar Tage, dass wir dann häufig auf so einem ganz guten Niveau zusammengekommen sind, dann plötzlich aber je offener wir wurden, doch plötzlich mehr auch die Cracks und die Unsicherheiten und die Spannungen sichtbar wurden und dass es dann auch wirklich unangenehm wurde, ja, dass wir dann auch natürlich immer wieder gedacht haben, oh Gott, können wir das hier halten? Ist das richtig, was wir hier machen? Sollten wir nicht wieder quasi wieder zurück auf Null gehen? Und dann aber mit der Weile haben wir gelernt oder wir haben genügend positive Erfahrungen gemacht, wo wir dann gemerkt haben, okay, wenn irgendjemand sich traut, in diesem Größeren wiederum dann den Elefanten im Raum anzusprechen, wir Platz machen für das, was gerade schwierig ist, wir das wirklich nicht unter den Tisch kehren, sondern wir sagen, okay, wir öffnen dem jetzt uns mal, wir wissen nicht, was hier uns erwartet, aber lass es uns einfach mal uns gemeinsam anschauen, dass dann wiederum der Raum zwischen uns so viel größer wurde und dass plötzlich viel mehr Realität, viel mehr Vielfalt präsent sein konnte und nicht nur weggeschubst werden musste. Und dass wir dann das immer als einen sehr großen Energieschub und als eine Befreiung und auch als so eine Bestätigung für unseren Weg empfunden haben, wo wir plötzlich gemerkt haben, boah, plötzlich können wir Sachen aussprechen, die waren vor 2 Tagen noch nicht möglich. Plötzlich kann diese Perspektive hier in dem Team auftauchen oder wir können uns mit der und der wirklich sehr realen Schwierigkeit auf eine andere Art und Weise zuwenden, weil wir merken, das ist nicht nur eine Person, die diesen wahnsinnigen Druck jetzt gerade zum Beispiel spürt und die irgendwie da dran gerade irgendwie in Zittern kommt, sondern wir können plötzlich, wir haben dafür mehr geteiltes Verständnis. Wir halten das gemeinsam als Team. Und deswegen ist die eine Person, die das bisher gehalten hat, entlastet. Ja, also wir haben so viele, auch so durchaus subtile energetische Prozesse beobachtet und sind durch die durchgelaufen und haben dann auch immer wieder es geschafft, die zu benennen, weißt du, weil das sind so Sachen, die, wenn man da, es ist wichtig, dass wir die tracken. Ja, wir können sagen, oh, am Anfang dieses Meetings haben wir uns alle ein bisschen beklemmt gefühlt und am Ende fühlten wir uns irgendwie freier. Aber wenn wir dann als Team die Kompetenz haben, den Prozess nochmal genauer zu beobachten und wie so aus so einer Meta-Reflexion heraus zu sagen, schau mal, in dem und dem Moment, wo du das und das gesagt hast, da ist eigentlich plötzlich, haben sich alle unsere Nervensysteme entspannt und plötzlich war das, was bisher als Gefahr in der Luft hing, plötzlich hat sich das gesehen und so schlimm ist es ja gar nicht, das ausgesprochen zu haben. Ja? So, und wenn du diese Erfahrung hast, dass du auch eher so subtile, energetische, gruppendynamische Prozesse benennen kannst und da auch, dass das nicht nur Voodoo ist, sondern dass du mehr die Logik dahinter verstehst, ja, weil du verstehst, oh, bisher haben wir das weggeschoben, das war was, das durften wir nicht sagen, das durften wir nicht sehen, das war zu gefährlich. Dann haben wir es mit reingenommen in unsere geteilte Realität plötzlich. Zum Beispiel, das war jetzt nicht so, aber ne, dass wir sagen, okay, es gibt vielleicht auch die Gefahr, dass wir vielleicht dieses Geschäftsjahr nicht, dass wir es nicht schaffen. Ja? Und in dem Moment, wo wir das nur einfach als eine Möglichkeit mit in den Raum nehmen, ja, vielleicht auch dieses Unternehmen ist endlich. Ja, vielleicht auch dieses Unternehmen wird nicht immer in der Selbstorganisation sein, sondern vielleicht braucht dieses Team auch mal was anderes. Vielleicht gibt es auch wieder eine Zeit, wo wir mehr Führung brauchen, wieder mehr Strukturen. Also wo du sowas, was so tabu ist, wo du ein Tabu mit reinnimmst wieder und das wirklich so zwischen plötzlich, und dann merkst du, Gott, das hat mich ja unheimlich entlastet. So schlimm war es ja gar nicht. Ja, vielleicht ist das so, ist Teil unserer neuen Realität. Vielleicht werden wir wieder mehr Hierarchie aufbauen. Vielleicht gehen wir insolvent. Also ich will das jetzt nicht lächeln, ne? So. Aber trotzdem, das waren so für mich auf jeden Fall total schöne Punkte, wo ich merkte, okay, da entsteht ein gemeinsamer Erfahrungsschatz unter uns als Teammitglieder, der sehr belastbar ist. Ja, wo wir wirklich mehr Prinzipien von Zusammenarbeit verstehen, die wir vorher nicht verstanden haben, wo wir vorher alle, inklusive mir, total so ein bisschen im Dunkeln rumgestochert haben.
Und ich finde, also was du so beschreibst, das sind ja so Punkte, wo wir merken, jetzt wird's schwierig und wir haben dann immer so zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder wir gehen in die Angst, ja, und quasi gehen damit wieder in die Flucht, in die Panik, oder wir können uns, ich sag's mal, für die Liebe entscheiden und gar nicht so, ja. Also und Liebe in dieses Mitgefühl, in die Annahme und wirklich so diese Wahrheit und alles einfach, was da ist, da sein zu lassen. Und wir, an diesem Punkt können wir uns immer entscheiden. So, und ich glaube, immer wenn wir uns für diese Liebe entscheiden, ist diese Möglichkeit, dass dieser Raum halt so größer wird. Und als du das beschrieben hast, musste ich total an einen Teamprozess denken, den ich auch mal begleitet habe. Und es wurde auch ganz viel kognitiv und ja, uns geht's gut und so. Und irgendwann hat eine Person im Raum ausgesprochen, mich belastet das total und stresst. Und dann hast du genau dieses, was du eben beschrieben hast, gemerkt in dem Raum, wie alle durchgeatmet haben und dann, mir geht's eigentlich auch so. Und es ist, oder auch einfach so dieses, es ist interessant, dass es dir so geht, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, und das ist so, was ich meine mit diesem Liebe und Mut und auch dieses Vertrauen dafür zu haben, dass die Gruppe das auch halten kann. Also ich glaube, das ist total wichtig in dem Punkt.
Auf jeden Fall, total teile ich ganz genau, wie du das beschreibst. Und es ist natürlich jetzt gerade ein interessanter, so gesellschaftspolitischer Moment, wo wir in ganz vielen Organisationen sehen, dass Menschen sich mehr trauen, in wirklich ihre Bedürfnisse und wirklich in ihre Befindlichkeit reinzugehen. Und wir kollektiv, glaube ich, merken, wie viel wir halten, wie viel wir uns irgendwie vor dem Abgrund irgendwie durch Aktivität so geschäftig erhalten und da, um da nicht hinzugucken. Und was mit einer Gesellschaft passiert, wenn sie sich mehr darauf einlässt, auf dieses wirkliche Fühlen, was empfinde ich denn wirklich? Wie sinnvoll erscheint mir das hier wirklich, was wir machen? Wie gut waren diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, wirklich? Und wenn du da nicht nur so eine Kosmetik von Performance und von, ach, ist ja alles gut, irgendwie Zwangsoptimismus durchhältst, sondern wo du wirklich dich mehr auf diese Aspekte, diese schwierigen Aspekte, von denen es ja so viele in unserer Welt gibt, sonst wäre ja die Welt nicht in der Situation, in der wir sind, wenn wir uns darauf mehr beziehen. Ja, und das ist wirklich eine Frage. Also ich glaube nicht, dass so ein Wirtschaftssystem, dass unser bestehendes Wirtschaftssystem das aushalten kann, weil zu viele Menschen an dem Punkt ja jetzt schon sind, wo sie sagen, okay, ich identifiziere mich nicht mehr mit meiner Organisation, ich stehe zu sehr unter Druck. Ich empfinde das nicht mehr als sinnvoll. Was durchlaufen wir da jetzt gerade auch kollektiv gerade als Gesellschaft?
Und ich glaube, wenn wir das sozusagen uns anschauen, haben wir drei verschiedene Dimensionen von Inner Work, nämlich die eigene erstmal, ja, dann sozusagen in unserer Organisation, in unserem Team und dann nochmal Inner Work auf der Gesellschaftsebene, weil wir natürlich auch immer wieder in Interaktion, auch die, so wie wir, ja, ein Beziehungsgeflecht aufmachen, ist das ja auch zwischen den Organisationen und alles so drumherum. Und ich glaube, das auch im Blick zu haben und dass sich das alles gegenseitig bedingt und auch zu wissen, jeder steht da woanders, und nicht jeder ist auch bereit dazu und auch das ist okay. Und dieses, so, es braucht erstmal das Vertrauen, damit wir dann auch losgehen können.
Genau, und natürlich ist wenn du schon so konzentrische Kreise malst, dann ist natürlich der konzentrische Kreis auf jeden Fall einfach wirklich auch der planetarische. Mhm. Ja. Und ich glaube, solange ich mich als getrennt von der Umwelt oder der Natur empfinde und sage, hier bin ich und da ist Natur, und nicht auf einer tieferen Ebene verstehe, dass ich Natur bin, und dass ich den gleichen Dynamiken unterworfen bin wie die vermeintlich da draußen seiende Natur, Ich glaube, bevor wir das nicht realisieren, werden wir auch mit Klimawandel und mit dysfunktionalen Gesellschaftsstrukturen werden wir nicht weiterkommen. Ja, weil das ist, wir haben alles, was wir aufgebaut haben, auf einem Grundmissverständnis aufgebaut, dass wir die Welt kontrollieren können, dass wir von Natur und von Welt getrennt sind und voneinander. Ja, und deswegen bin ich so vieles, auch was jetzt heutzutage als Innovation gilt in der Welt, denke ich, das ist überhaupt keine Innovation, weil das ist basiert auf der gleichen falschen Grundannahme von Trennung. Und nur die Antworten, die wir aus einer Nicht-Trennung heraus fällen und was wir daraus aufbauen, nur das wird wirklich was Neues in die Welt bringen. Und wie wir das machen, ich glaube, das ist ein Forschungsprozess. Das weiß ich auch nicht, weil es ist ja ein de facto, dass ich mich sehr oft getrennt fühle von, da kann ich ja nicht sagen, oh, jetzt bin ich mal eins mit der Natur, ich bin Natur. Ja, das ist ja nicht so. Ja, sondern das ist ja ein tiefer Prozess, wo ich in mir mich mit dem Punkt verbinde, wo ich mich wirklich als lebendige, bewegende Natur wahrnehme. Und das ist was, das kannst du nicht auch das kannst du nicht kognitiv erzeugen, sondern das ist auch ein innerer Erforschungsprozess, für den wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft neue Räume brauchen, um das zu erforschen. Ja, und ich finde es schön, dass wir das in Organisationen, zum Teil auf jeden Fall in Organisationen, die sich um Sinnhaftigkeit und sowas bemühen, dass wir damit auch mit Organisationsentwicklung und sowas dafür vielleicht erste Räume schaffen. Aber letztendlich ist natürlich unsere ganze Lebensform so hektisch und so atemlos, dass mich das total gerade interessiert, wie können wir Räume gestalten, in denen Menschen so ja Informationen anders verdauen können, sich anders mit sich selbst auf sich selbst beziehen können, miteinander anders sein können. Und das ist für mich das, was eigentlich jetzt gerade so als, auf jeden Fall für mich so als so ein nächster Innovationsschritt ist, so wirklich ja, neue Seinsräume und Sein zu erforschen und nicht nur weiter manisch irgendwie zu handeln und zu machen und zu tun.
Du hast mich jetzt total, ich habe ja mal Geografie studiert und deshalb gehe ich da total mit, so dass es auch nicht dieses Mensch und Natur gibt, sondern dass es immer auch eine Dynamik ist. Und du hast mich jetzt so an ein damals für mich Aha-Erlebnis erinnert, als irgendwie mal ein Dozent zu uns gesagt hat, es gibt keine Naturkatastrophen, sondern das sind an sich Naturereignisse. Und dadurch, dass wir zum Beispiel an der Küste siedeln, wird es für uns zu einer Naturkatastrophe. Aber das ist wieder aus unserem Filter heraus betrachtet. Ja, und der Tsunami oder Ähnliches war auch schon vorher da. So, und so das auch einfach mit zu verstehen und dass wir ein Teil dessen sind und da sozusagen dieses größere Ganze zu sehen, das hat es jetzt so für mich da nochmal auf Runden.
Ja, also oder wir können sagen, ich bin die Naturkatastrophe. Also auf jeden Fall manchmal, wenn ich in mich reinkomme, gucke, fühlt sich das genauso an.
Ja, ja. So, und da ja, auch, da ist es auch wieder mal entscheidend, aus welcher Perspektive schaue ich drauf. So, schaue ich nur aus meiner Perspektive, schaue ich aus meiner Organisationsperspektive, schaue ich quasi aus der Weltperspektive. Und das ist ja auch wieder so diese Multiperspektivität. Und keins von dem ist richtig oder falsch, sondern die dürfen alle irgendwie auch nebeneinander stehen.
Ja.
Ja. Ich glaube, wir könnten da noch fast viel, viel tiefer eintauchen. Dann wären wir schon bei so einem kleinen
Marathon-Gespräch. Ja.
Genau. Gibt es aber noch was, wo du sagst, Rumi, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt und das ist total wichtig, dass wir da noch mal drauf eingehen oder dass ich nur diesen Satz noch dazu sage?
Ich glaube, wir sind schon relativ kosmisch, auf der kosmischen Ebene gelandet. Also von daher, ich glaube, ich fühle ich nicht noch das Bedürfnis, noch was dazu zu tun.
Ja. Dann habe ich ja gesagt, damit wir es trotzdem so rund machen und dass wir auch sozusagen auschecken und nochmal so gucken, okay, was ist jetzt da, würde ich gerne noch mit drei Sätzen mit dir sozusagen beenden. Und zwar zum starken Ich, starken Team und starke Gesellschaft. Und da haben wir auch eigentlich fast diese drei Kreise. Jetzt müsste ich noch diesen planetarischen aufmachen. Mal gucken, vielleicht kann ich ganz spontan noch einen vierten hinzufügen und da auch aus meiner Routine ausbrechen. Zum starken Ich. So finde ich immer wieder Zeit für meine Inner Work, für meinen Prozess.
Viele Pausen machen und einfach reinhorchen.
Zum starken Team. Das hat uns bei Better Place Lab, damals als Team gestärkt?
Und zu trauen, verletzlich miteinander zu sein, ohne in die Verletzlichkeit zu kollabieren.
Du hast es ja jetzt schon mehrmals auch im Gespräch so angedeutet, so wir sind in einer neuen Zeitära, also es kündigt sich was Neues an. Und dann dazu zum starken oder zur starken Gesellschaft. Diese Qualität wünsche ich gerade uns selbst für eine starke Gesellschaft.
Dass wir viel mehr der Aspekte und der Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen und inkludieren, damit wir wirklich das, was wir jetzt gestalten, auf einer wesentlich breiteren Realitätsbasis aufbauen. Und dazu gehört es, Menschen, die bisher marginalisiert wurden, wirklich nicht nur ihnen zuzuhören oder ihnen eine Stimme zu geben, sondern auch häufig einfach mal selbst den Mund zu halten und tiefer zuzuhören.
So, und jetzt nehme ich noch das, den planetarischen Kreis dazu. Und wenn ich mich jetzt sozusagen mit dem planetarischen Kreis verbinde, was würde ich dann der Gesellschaft mitgeben und sagen?
Dass das Leben ein Wunder ist und dass wir als Menschen auch wieder ganz tief horchen können, was der größere Raum ist, in dem wir wiederum existieren.
Vielen, vielen lieben Dank, Joanna, für deine Zeit, für deine Gedanken und für deine Impulse. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und für alle Zuhörerinnen, ich verlinke natürlich die Bücher und ich kann sie nur vom Herzen empfehlen, dass ihr da auf jeden Fall mal reinlest und da sozusagen auch nochmal tiefer in die einzelnen Prozesse reinschauen könnt.
Vielen herzlichen Dank, Romy.
Oh ja, heute sind wir ganz schön deep abgetaucht und haben vor allem auch eine kollektive, ganzheitliche Sicht auf das Thema von Inner Work eingenommen. Ich denke, was auf jeden Fall auch wieder deutlich geworden ist, wir müssen uns selbst führen können, um in Kontakt mit anderen zu gehen und auch andere führen zu können. Und genau deshalb sitze ich hier auch immer wieder mit meiner Arbeit mit Führungskräften an. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich jetzt auch speziell einen Online-Kurs zum Thema Selbstführung entwickelt, und zwar den Kurs Entdecke deine Strahlkraft. Hier setzt du dich ganz intensiv mit deinen Stärken, Werten und deiner Vision auseinander. Und zudem lernst du, wie du dich bewusst selbst führen kannst, damit du auch anhand dieser Stärken und Werte dein Handeln ausrichten kannst und damit du auch lernst, wie du dich damit abgrenzen kannst, aber auch gleichzeitig in der Verbindung bleibst, sodass du wirklich deine Potenziale und deine Strahlkraft lebst und erlebst und damit vor allem auch Wirkung hast. Dieser Kurs startet am 15. April, besteht aus 4 Live-Online-Kursen oder Workshops und auch 2 Selbstlerneinheiten, damit du dich wirklich auch gut vorbereiten kannst für die Live-Sessions. Und wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann findest du alle Informationen dazu in den Shownotes. Und bis morgen, den 19.03., gilt noch der Early-Bird-Rabatt. Das heißt, wenn du den Code EARLYBIRD bei der Buchung angibst, sparst du 200 Euro. Und wenn du noch Fragen hast, melde dich gern bei mir und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Woche.